Phoenix persönlich.
Phoenix persönlich heute aus dem Godesberger Gasthaus Löwen, weil unser heutiger Gast hier um die Ecke wohnt. Er war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Bundesfinanzminister und schließlich Kanzlerkandidat der SPD und gilt heute als scharfsinniger und scharfzüngiger Beobachter und auch als Ratgeber für viele. Herr Steinbrück, herzlich willkommen zu Phoenix persönlich.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Kühn.
Herr Steinbrück, der Glücksatlas 2025 weist erneut Hamburg als die Stadt aus, wo die glücklichsten Menschen leben. Nun leben Sie ja nun seit Jahrzehnten freiwillig in Bad Godesberg. Sind Sie vielleicht unter den Jahren ein heiterer Rheinländer geworden?
Nein, eher ein Nordrhein-Westfale, wohl wissend, dass die Rheinländer sich von den Westfalen unterscheiden. Und diejenigen, die im Lippe wohnen, die sind auch noch mal etwas anders. Die können mit Geld sehr gut umgehen.
Nun ist ja Bad Godesberg in den letzten Jahren durchaus auch nicht nur durch positive Schlagzeilen aufgefallen. Es gab vor einigen Jahren sogar Leute, die es als Problemviertel bezeichnet haben. Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seinem Begriff Stadtbild eine ganz erhitzte Debatte losgetreten. Was halten Sie denn von dieser Debatte?
Seine Wortwahl ist nicht sehr glücklich. Sie ist auch nicht sehr präzise gewesen. Er hat das hinterher versucht, in meinen Augen etwas zu spät zu korrigieren. Aber die Empörung darüber ist völlig unverhältnismäßig. So wie in Deutschland überhaupt die Empörungswellen in meinen Augen teilweise viel zu übertrieben sind. Denn den Sachverhalt, den er versucht aufzugreifen, den er hoffentlich etwas präziser formuliert hätte, der ist ja unabweisbar in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger. Übrigens auch bei mir. Ich wohne teilweise in Berlin. Ich reise viel. Ich kenne die Bahnhofsviertel von vielen Städten. Ich weiß, wie das mit der Vermüllung aussieht und auch mit Blick auf die Menschen, die als Obdachlose eine Chance brauchen, aber offenbar keine Chance kriegen. Also der Sachverhalt ist unabweisbar der richtige. Wie man ihn dann formuliert und auf die Tagesordnung setzt, das hätte etwas glücklicher ausfallen dürfen.
Nun ist es ja so, dass offenbar über die Hälfte der Deutschen nach neuesten Umfragen Friedrich Merz ebenfalls recht geben. Was würden Sie sagen, wenn das subjektive Sicherheitsempfinden doch so vieler Bürger doch massiv beeinträchtigt ist? Hat Politik das vernachlässigt? Wurde das nicht gesehen? War das Thema zu unangenehm?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der subjektiven Wahrnehmung der eigenen Sicherheit und der objektiven Lage. Und diejenigen, die davon mehr verstehen als ich, insbesondere auch die Kriminalstatistiken besser interpretieren können als ich, die kommen zu dem Ergebnis, dass sich die objektive Sicherheitslage in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren eher verbessert hat. Davon weicht das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Menschen ab. Dahin eine Brücke zu bauen, da habe ich keine schnelle Lösung. Aber ich glaube, das muss man stärker erklären, kann man auch vermitteln. Und selbstverständlich geht es darum, den öffentlichen Raum sicherer zu machen und auch anders zu gestalten und vielleicht auch an Menschen sehr viel stärker zu appellieren, dass sie mitverantwortlich sind für den öffentlichen Raum, in dem sie sich bewegen.
Da möchte ich jetzt gerne noch mal genauer drauf zurückkommen, wenn Sie sagen, an Menschen stärker appellieren, dass sie mitverantwortlich sind. Was könnte denn ein normaler Bürger denn tun?
Zum Beispiel seine Matratze nicht einfach auf die Straße zu schmeißen. Oder ganze Porzellanbecken. Oder seine Zigaretten in den Sandkästen von Kindergärten unterzubringen. Also auch sehr respektvoll, nicht nur mit den Nachbarn und mit den anderen Mitmenschen umzugehen, sondern in der Tat mit dem, was wir als den öffentlichen Raum bezeichnen. Und da macht man häufig die Erfahrung, dass einige den Eindruck haben, das kann eine riesige Müllhalde sein und da kann ich mich bewegen und benehmen, wie ich gerne möchte. Da glaube ich, ist eine stärkere politische Ansage angesagt, ohne dass ich das nun plötzlich dekretieren kann politisch. Das wird nicht funktionieren. Aber überhaupt Tugenden stärker zu vertreten, auch im Respekt, auch im höflichen Umgang miteinander, in der Rücksichtnahme, ist etwas, was ich mir als eine stärker herausgebildete Zivilkultur auch von der Politik auf der Tagesordnung wünschen würde.
Nun ist dieses Thema des Stadtbilds ja nicht das einzige Thema, an dem sich gerade wieder auch ein Disput zwischen Schwarz-Rot in Berlin entzündet. Wir haben noch das Thema Rente, Wehrpflicht, Bürgergeld. Inzwischen glauben knapp die Hälfte aller Menschen in Deutschland, dass die Koalition nicht bis zu ihrem normalen Ende, wenn sie denn weiter besteht, bis zur nächsten Wahl durchhalten wird. Wie sehen Sie das?
Ganz anders. Diese Koalition muss diese Legislaturperiode zu einem Erfolg machen. Wenn sie in dieser Legislaturperiode auch in Abgrenzung zu dem, was wir unter der Ampelkoalition erlebt haben, nicht das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatliche Funktions- und Handlungsfähigkeit stärkt, werden wir ein Ergebnis bei der nächsten Bundestagswahl haben, das uns Hören und Sehen vergeht. Insofern ist diese Koalition zum Erfolg verurteilt. Der Punkt ist, dass wissen weite Teile der drei Koalitionspartner, es sind ja drei, Der Punkt ist nur, ob aus dieser Erkenntnis auch eine Umsetzungsdynamik entsteht und ein operatives Handeln. Und da habe ich den Eindruck nach den letzten Ereignissen, dass einige offenbar die Prioritäten noch nicht richtig ganz erkannt haben.
Ja, Sie sagen muss, aber die Frage ist doch, wird. Das heißt, wie ist denn Ihre Einschätzung? Werden die es schaffen?
Das kann keiner einschätzen. Aber wir können uns keine andere Regierung backen. Wir können uns auch keine anderen Politiker backen. Insofern halte ich diesen permanenten Zweifel und den teilweise auch verbreiteten Defätismus und alles ist ganz schlecht, den halte ich für falsch. Sondern man wird diese Regierung, egal welche parteipolitischen Präferenzen oder Sympathien man hat, unterstützen müssen, damit es gelingt, Deutschland in der Champions League zu halten, die internen Verhältnisse zu verbessern und vor allen Dingen dem äußeren Druck sehr viel stärker zu halten. Denn das, was wir erleben, ist eine Zeitenwende.
Sie haben versucht, Ihren Teil dazu beizutragen. Sie haben im Sommer mit anderen die sogenannte Initiative für einen handlungsfähigen Staat vorgelegt. Das ist ein großes Papier mit sehr, sehr vielen Vorschlägen. Deswegen die Bitte, was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Vorschläge, die Sie gemacht haben?
Ganz sicher den Sozialstaat effizienter und effektiver zu machen. Der Sozialstaat ist ein hohes Kulturgut. Er ist ganz wichtig für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Aber er ist hochkomplex. Er ist nicht effizient genug. Und wenn die Finanzierungsprobleme dieses Sozialstaates weitergehen, schmilzen die notwendigen Investitionsspielräume für Kommunen, Länder und Bund zusammen, die aber wichtige Zukunftsinvestitionen zu tätigen haben. Das heißt, wir müssen diesen Sozialstaat reformieren, damit wir ihn erhalten. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Dazu haben wir ein paar Vorschläge gemacht. Zweitens, wir müssen die Sicherheitsarchitektur Deutschlands anpassen an die Bedrohungen, die wir haben, bis hin zur Cybersicherheit, bis hin zu dem, was wir mit den Drohnen erleben, aber auch institutionell. Wir brauchen einen Bundessicherheitsrat, wir brauchen ein nationales Lagezentrum, das sehr viel stärker in der Lage ist, die Informationen zusammenzusammeln und zu bünden. Wir brauchen in der Tat eine Entbürokratisierung, nicht nur als Sonntagsrede, sondern ganz konkret durch das Abschmelzen von vielen Auflagen, durch die Möglichkeit, dass wir Kommunen und anderen Experimentierklauseln geben, Abweichungskompetenzen, Reallabore, einfach mal mehr Spielräume, viel geringere Nachweispflichten, Dokumentationspflichten. Und wir brauchen, wie ich glaube, in vielen Fällen auch eine bessere Gesetzgebung.
Lassen wir uns auf den ersten Punkt als erstes zurückkommen, den Sozialstaat. Da haben Sie ja durchaus geforscht, wie es im Moment aussieht und haben da sehr abstruse Beispiele, sage ich jetzt mal vorsichtig, gefunden. Teilen Sie doch eins mit uns, bitte.
Eines der abstrusesten Beispiele ist, dass eine alleinerziehende Frau mit einem pflegebedürftigen Vater Anspruch hat auf ungefähr 11 oder 12 Sozialleistungen, steuerfinanzierte Sozialleistungen. Dazu muss sie zu 8 Bewilligungsstellen gehen. Und ihren Anträgen liegen 4 verschiedene Definitionen von Einkommen zugrunde. Das heißt, wir haben 170 insgesamt steuerfinanzierte Sozialleistungen, überkomplex, wo weder diejenigen, die die Anträge zu bearbeiten haben, noch diejenigen, die antragsberechtigt sind, sich noch richtig zurechtfinden können. Das IFO-Institut hat übrigens noch eine andere Definition aufgemacht und kommt zu 500 steuerfinanzierten Sozialleistungen. Und ich kann inzwischen die Entgegnung von vielen, übrigens auch aus dem Gewerkschaftslager, auch von den Sozialverbänden, die jeden Ansatz einer Reform des Sozialstaates immer gleich diskreditieren als eine Abrissbirne des Sozialstaates, nicht mehr verstehen. Denn wenn wir diesen Sozialstaat nicht effizienter, nicht effektiver machen, dann ist er so nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ist nur noch möglich, diesen Sozialstaat als hohes Kulturgut zu erhalten, wenn wir ihn effizienter und effektiver machen. Das gilt übrigens auch für die sozialen Versicherungssysteme, damit die Sozialversicherungsabgabenlast für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht weiter zunimmt bis auf 46%, 47%, 48%.
Wenn Sie jetzt sagen, man müsse es effektiver machen, heißt das natürlich bei so vielen Behörden und bei so vielen Leuten, die dafür arbeiten, sicherlich mindestens der Großteil davon im allerbesten Wissen und Gewissen und auch an der Anstrengung für die Menschen. Es heißt am Ende aber doch, dass Arbeitsplätze wegfallen, dass man Dinge intensivieren muss, verdampfen muss. Ist es dann nicht auch normal, dass die eine oder andere Behörde vielleicht gar kein Interesse daran hat, gewisse Arten von Reformen in Gang zu bringen?
Wenn Sie mit denen reden, die haben alle ein Interesse daran, insbesondere auf kommunaler
Ebene. Aber keiner möchte darauf verzichten, dass er derjenige ist, der im Lied ist.
Nehmen Sie die jüngste Mahnung der Oberbürgermeister der Landeshauptstädte, die gerade ausweisen, die größten Kostensteigerungen, die sie erlebt haben, kommen aus den Sozialleistungen. Wie wäre es denn, wenn wir die Kommunen davon entlasten, zum Beispiel durch die Pauschalierung von Sozialleistungen? zum Beispiel dadurch, dass wir eine große bundeseinheitliche digitale Plattform schaffen, wo alle Daten der Anspruchsberechtigten drin sind und für die Bewilligungsstellen auch alle abrufbar sind und pauschalierte Leistungen, wenn Sie so wollen, automatisch vergeben werden und nur noch individuelle Mehrleistungen tatsächlich von den einzelnen Behörden bearbeitet werden. Was halten wir davon, wenn wir manche Sozialleistungen zusammenlegen? Eine aktuelle Debatte, die übrigens aufgegriffen wird von der Bundesregierung. Also das sind so Beispiele, wo ich glaube, dass man stramm dran arbeiten muss, um diesen Sozialstaat so fit zu halten, wie wir es brauchen.
Nun haben wir aber zum Beispiel, Sie sprechen den Brief an, diesen Brandbrief der Bürgermeister der Kommunen, die gesagt haben, so geht es nicht weiter. Zeitgleich, dass der Mindestlohn nun erfolgreich gesteigert wird in den nächsten Jahren bis auf 14,60 Euro zu Beginn von 2027. Das war eine Forderung, die vor allen Dingen die SPD natürlich sehr stark getragen hat. Viele Leute können das nicht mehr übereinander bringen. Das heißt, auf der einen Seite ist es überhaupt kein Geld mehr da, auf der anderen Seite sollen die Mindestlöhne steigen. Das heißt, es gibt noch mehr Belastungen für Arbeitgeber und so weiter. Wie geht das zusammen? Oder ist es zu einfach gesehen, was ich hier sage?
Also ich halte diese Mindestlohndebatte, die durchzieht ja die Debatten teilweise sehr aufgeregt, schon seit 15, 20 Jahren. Und tatsächlich haben sich die Horrorgemälde über die Einführung und über die Steigerung des Mindestlohnes nicht wirklich bewahrheitet. Übrigens in anderen Ländern auch nicht. Das scheint mir nicht das Kernproblem zu sein. Das Kernproblem für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Arbeitnehmer scheint mir die Sozialversicherungsabgabenlast zu sein. Das heißt, im Augenblick sind wir bei 42% paritätisch. Das geht erkennbar hoch bis Ende dieser Legislaturperiode auf 46, wenn nicht 47%. Bis Ende dieses Jahrzehnts vielleicht noch höher. Das heißt, in der Zeit können die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer Lohnsteigerungen haben. Und das wird ihnen aufgefressen durch eine Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben. Und für die Arbeitgeber werden die Bruttoarbeitskosten steigen in einer Situation, wo es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nicht so bestellt ist, wie es eigentlich sein sollte.
Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die Diskussion um die Rentenreform?
Da bin ich völlig anderer Auffassung als die Bundesregierung. Ich halte diese Rentenreform für einen Skandal, die Sie beabsichtigen. Sie ist im Sinne der Generationsgerechtigkeit völlig falsch justiert. Und den Nachhaltigkeitsfaktor weiter zu suspendieren, halte ich für einen massiven Fehler. Und ich füge hinzu, ich kann die jungen Abgeordneten der CDU, CSU, die Junge Union, sehr gut verstehen und wundere mich, warum die Jugendorganisation meiner Partei, die Jusos, im Sinne ihrer Generation nicht ebenfalls dieses Thema sehr kritisch auf den Tisch werfen nach dem Motto, diese Rentenreform hat mit Generationsgerechtigkeit nichts zu tun.
Lassen Sie uns auf den zweiten Punkt kommen, den Bürokratieabbau, von dem Sie eben gesprochen haben.
Das gilt übrigens auch für die Mütterrente. Die insbesondere Herr Söder glaubt, unbedingt durchsetzen zu müssen und die 4,5 bis 5 Milliarden Euro kostet. Und die übrigens den perversen Effekt hat, dass die Mütter, die eigentlich aus sozialen Gründen davon profitieren müssen, keinen Cent von den 20 Euro kriegen, weil die angerechnet werden auf die anderen Sozialleistungen, die sie erzielen. Also völlig ins Leere läuft. Das sind Unvernünftigkeiten und massive Fehler einer Regierung, wo ich mir wünschen würde, dass dort sehr viel größer auch ein Widerstand einsetzt aus dem parlamentarischen Raum.
Das heißt, Sie würden auf die Mütterrente verzichten, aber auch auf die Rentenreform oder die Sicherung der Rente?
Ich würde auf die Mütterrente verzichten und ich würde den Nachhaltigkeitsfaktor wieder einsetzen, ja.
Jetzt kommen wir aber auf die Bürokratie. Da reden wir nämlich auch schon ewig drüber. Über die Rente reden wir ja auch schon sehr lange in diesem Land. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber dass wir uns alle gewundert haben, da wurde Edmund Stoiber nach Brüssel geschickt als Bürokratieabbauspezialist. Sie haben jetzt auch wieder den Bürokratieabbau angemahnt in Ihre Initiative. Wie lange werden wir das noch hören und wann werden wir da erste Ergebnisse sehen?
Also ich rate dieser Regierung dazu, dass das nicht nur eine Art von nettem Austausch ist, darüber weiter zu reden. Die Leute sind darüber ziemlich sauer gekocht, sondern tatsächlich sie anfangen und durchsehen, wo kann man Dokumentationspflichten, Nachweispflichten, Aufbewahrungspflichten wirklich reduzieren. An manchen Stellen hat das schon stattgefunden. Wo kann man von Genehmigungsfiktionen ausgehen? Wo kann man den Kommunen Abweichungskompetenzen zuordnen? Wo kann man sie experimentieren lassen? Wir plädieren sehr dafür, dass wir Modellkommunen und Modellregionen gründen, die mal für 3-4 Jahre aus ihrem Verständnis eines Bürokratieabbaus das tun, was sie gerne und richtig empfinden. Meine Gespräche mit Kommunalvertretern oder den Vertretern von Kommunalverwaltung, daran sind die hochgradig interessiert. Bei Frau Jäkel, Herrn Voskuhle, Herrn de Maizière und mir haben sich sofort Kommunen gemeldet, die sagen, ja, wir möchten mal so eine Modellkommune sein, der man mal für 3-4 Jahre die Gelegenheit gibt, bürgerfreundlich, digitaler, kundenfreundlicher, schneller tätig zu sein mit den Spielräumen, die wir haben und dazu uns die Möglichkeiten zu geben.
Aber wenn das doch alle möchten und das schon so lange, warum passiert denn dann nichts?
Ja, Ich habe keine einfache Antwort. Die Bürokratie ist nicht nur zurückzuführen natürlich auf durchgeknallte Politiker und auf Verwaltungsbeamte, die darin ihre Selbstbestätigung sehen, sondern sie ist auch zurückzuführen auf viele, die drumherum sind, Verbände, Standardsetzer außerhalb der Politik, übrigens auch von Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihrem Klagerecht auch genau das haben wollen, was sie individuell für richtig halten. Und dann ändert sich darüber auch eine Gesetzgebung. Die Deutschen sind sehr fixiert darauf, alle Risiken möglichst geregelt zu sehen oder abgewendet zu sehen und merken nicht, dass diese Haltung automatisch mit Bürokratieaufwand verbunden ist. Wir wollen Einzelfallgerechtigkeit überall haben und merken nicht, dass Einzelfallgerechtigkeit Bürokratie bedeutet.
Können Sie denn aber in dem Zusammenhang nicht verstehen, wie gesagt, wie lange sprechen wir von Bürokratieabbau, dass Politik da allmählich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt?
Das merken wir ja. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wir merken, dass das Vertrauen in die jedenfalls Politik der Parteien des demokratischen Zentrums, will ich sie mal zusammenfassen, in Bund und Ländern deutlich abnimmt. Wir haben es mit einer Vertrauenserosion in die staatliche Handlungs- und Funktionsfähigkeit zu tun. Und das kann zum Demokratieproblem werden. Völlig richtig. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, diese Regierung ist dazu verurteilt, diese Legislaturperiode zu nutzen, dieses Vertrauen wieder zu heben durch aktives Handeln. Und das bedeutet, aus der Erkenntnis operative Schritte abzuleiten.
Wo Sie gerade bei Vertrauen sind, wir haben ja, wie ich im Nachhinein auch noch erinnere, schon ein Beispiel auch in der Politik erlebt, wo Vertrauen eine große Rolle gespielt hat. Das war im Oktober 2008, als Sie als Bundesfinanzminister damals mit Angela Merkel vor die Kameras getreten sind und gesagt haben, dass der Staat die Bürgschaft für die Spareinlagen der Bürger übernimmt. Sie wurden damals erstens, glaube ich, wahrgenommen als zwei, die sich aufeinander verlassen können. Und die Bürger haben Ihnen vertraut und es ist nicht zur Massenhysterie gekommen. Wie oft denken Sie noch an diesen Moment, wenn Sie auf Politik heute schauen?
Ja gut, das ist jetzt nach meiner Wahrnehmung 17 Jahre her, ziemlich genau. Also lange her.
Aber viele Leute können sich daran erinnern.
Ich glaube, es gibt einen Faktor, der bis heute gilt. Der gemeinsame Auftritt von Frau Merkel und mir wurde wahrgenommen als ein staatspolitischer Auftritt und nicht als ein parteipolitischer. Und das wäre vielleicht auch eine Erkenntnis für diese Koalition, dass sie wahrgenommen wird in ihrer Politik in einer gemeinsamen staatspolitischen Verantwortung und nicht in der Addition von parteipolitisch jeweiligen Interessen. Das heißt, diese Koalition muss mehr sein als die Addition der jeweiligen parteipolitischen Interessen oder der jeweiligen parteipolitischen Programme. Und das ist bisher in meinen Augen auch bei dieser Regierung noch nicht ausreichend erkennbar. Ich würde mir wünschen, dass sich das entwickelt.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von Beschreibungsangst. Das heißt, dass Politiker sich nicht mehr trauen, das Kind beim Namen zu nennen. Ihnen blieb ja damals gar nichts anderes übrig. Und Sie haben es getan mit dem Effekt. Wie gesagt, dass die Lage ruhig geblieben ist. Wie kann man dieser Beschreibungsangst entgegnen? Wann ist der Moment für unbequeme Wahrheiten? Und glauben Sie wirklich, dass Wähler damit umgehen können?
Also Ferdinand Lassalle, wenn Sie wollen, einer der Gründungsväter der SPD, der hat mal gesagt, alle Politik beginnt damit auszusprechen, was ist. Und ich sehe wirklich mit großem Bedenken, dass die Politik über die letzten Jahre in der Tat dem folgt, was ein Politikwissenschaftler Beschreibungsangst genannt hat. Aus der Befürchtung heraus, Probleme nicht klar beim Namen zu nennen, obwohl die als Elefant in diesem Raum drin sind. In der Annahme darüber, die Wählerinnen und Wähler nicht zu verärgern, nicht zu provozieren, werden bestimmte Fragestellungen in ihrer Problemschärfe nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Das hat lange gegolten für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Das gilt nach wie vor bezogen auf den enormen demografischen Druck auf unsere sozialen Sicherungssysteme. Das gilt in meinen Augen mit Blick auf eine konsistente Energiepolitik. Und es gilt auch auf Verteilungskonflikte in diesem Land. Insbesondere bezogen auf die Vermögensentwicklung, aber auch bezogen auf die Konflikte der öffentlichen Ausgaben zwischen Konsumausgaben und investiven Ausgaben. Wir geraten in erhebliche Haushaltsprobleme hinein. Und auf diesen Feldern, man kann auch sagen, ein paar andere Felder hinzufügen, Integrationsprobleme, wäre vielleicht ein fünftes Thema, ist die Politik in meinen Augen nicht klar genug in der Problembeschreibung. Und darüber hinterlässt sie ein Vakuum. Und in dieses Vakuum dringen parteipolitisch unappetitliche Kräfte hinein und machen sich das zu eigen und beuten es aus.
Die natürlich den Leuten das Gefühl geben, dass sie eben gerade nicht unter Beschreibungsangst leisten, sondern dass sie diejenigen sind, die sagen, wie es geht. Im Grunde genommen ist es ja etwas, was sie dann perfekt ausnutzen können in diesen doch etwas ungenauen Ansagen, würde ich jetzt mal denken, der regierenden Politik, oder nicht?
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass der Hinweis, dass es eine Art Resistenz gibt gegenüber Reformen, gegenüber Veränderungen, gewiss ja, weil die Welt ist überkomplex, es beschleunigt sich alles und die Menschen sind fast erschöpft darin. Aber ich glaube, dass eine Reformpolitik dann gelingen kann, wenn die Politik klare Handlungsentwürfe gibt und versucht, die auch überzeugend zu kommunizieren. Die Wahrnehmung von uns Vieren, dieser Gruppe für eine handlungsfähige Stadt, hat die Erfahrung gemacht, dass wir einen Zuspruch, eine Resonanz gefunden haben von verschiedenen Bereichen dieser Gesellschaft, die alle darauf warten, dass dieses Land in der Tat die Herausforderungen annimmt, die von außen, aber auch von innen resultieren. Das heißt, es ist ein Klima da, wo die Menschen wissen, es muss sich einiges verändern. Aber dafür muss die Politik dann auch die Probleme nicht nur beschreiben, sondern daraus Handlungsleitungen, Anweisungen geben, die überzeugend sind. Und dann glaube ich, dann kann man viele Menschen überzeugen und mitnehmen.
Sie sprachen eben ja auch schon vom Elefanten im Raum. Der Elefant im Raum sind einige Termine im nächsten Jahr, nämlich die Landtagswahlen, die nächstes Jahr kommen. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Prognosen in Bezug auf die AfD? Wir haben zum Beispiel ja auch bei den Kommunalwahlen jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen, es hieß dann, es ist nicht so schlimm gekommen, wie wir gedacht haben. Das ist natürlich als politische Äußerung, würde ich mal sagen, das Minimum, was man dann sagen kann. Aber auch im Ruhrgebiet, das ist die Herzkammer der Sozialdemokratie, gibt es AfD-Ergebnisse, die sie auf gar keinen Fall ruhig schlafen lassen können.
Ja, ich kenne die Umfragen bezogen auf alle in Rede stehenden Landtagswahlen nächsten Jahres. Die sind alle erschreckend. Da kriegt man richtig kalte Füße. Umso wichtiger wäre es, dass diese Koalitionsregierung vorher noch einiges auf den Weg bringt, die das Vertrauen in diese staatliche Handlungsfähigkeit zurückbringt. Und ich wäre in den Wahlkämpfen sehr vorsichtig damit, dass alle Leute, die die AfD wählen, zu Nazis gemacht werden. Ein weiter Teil mag ideologisch festgefügt sein im, wenn Sie so wollen, faschistischen ideologischen Gedankengut, ein anderer Teil nicht. Und die würde ich versuchen wollen zurückzugewinnen.
Wie?
Da sind einige dabei, die sagen, wir wollen, dass der Staat funktioniert. Und wenn wir sehen, dass der Staat funktioniert, dann haben wir auch keinen Grund, die etablierten Parteien quasi zu bestrafen, indem wir zu einer anderen Seite gehen, fast quasi, um den in den Hintern zu treten. Ein anderer Teil ist, der berechtigte Schwierigkeiten hat mit den Veränderungen, auf die man eingehen muss. Das sind zum Beispiel diejenigen, die Herrn Merz zustimmen, dass sich das Stadtbild verändert hat über bestimmte Entwicklungen. Und die kann man durch eine Demo nicht einfach von diesen Eindrücken wieder wegbringen, denn sie haben diese Eindrücke und zwar berechtigt. Das heißt, auf die muss man eingehen. Es macht keinen Eindruck, macht keinen Sinn, die zu verhetzen. Ein dritter Punkt ist natürlich in der Tat sehr viel deutlicher zu machen, dass die AfD überhaupt keine Lösungsangebote hat. Null. Weder in der europäischen Politik noch in der nationalen Politik hat sie irgendein konsistentes Angebot, das für die Zukunft dieses Landes wirklich einen Ansatzpunkt gibt. Also ich wäre sehr vorsichtig mit einer weiteren Verhetzung aller Wähler und Wählerin der AfD einer solchen Strategie zu folgen. Ich wäre sehr stark und sehr dafür, dass die AfD selber als Partei angegriffen wird, aber nicht die gesamte Wählerschaft, die wir bisher bei denen erlebt haben.
Nun sagen Sie gerade selber, das, was die AfD da anbietet, ist kein Lösungsansatz, da kommt auch nichts mehr raus. Da werden Illusionen bei vielleicht einigen Bürgern geschürt, die am Ende gar nicht einlösbar wären. Warum stellt Politik das nicht? Warum setzt man sich nicht mehr mit diesen Positionen auseinander und sagt, das, was ihr da sagt, hört sich zwar so und so an, wird aber gar nicht so sein, sondern so und so. Man hat doch schon das Gefühl, wenn die AfD spricht, erträgt man diese Rede auch im Bundestag. Aber dass man wirklich sagt, das, was ihr hier sagt, würde das und das bedeuten, diesen Schritt gibt es nicht. Warum?
Ja gut, die Aufstellung der AfD im Deutschen Bundestag ist inakzeptabel. Ich teile sehr das, was die Bundestagspräsidentin Frau Klöckner in Gang gesetzt hat mit Blick auf ein stärkeres Instrumentarium, die teilweise unwürdigen Einlassungen oder sogar höchst aggressiven, beleidigenden Einlassungen dort zu bekämpfen. Das ist ein Ort, wo ich sage, da muss man die AfD wirklich sehr viel stärker vors Brett nehmen, als wir das bisher getan haben. Aber ein anderer Teil ist, wer und aus welchen Gründen wird die AfD gewählt? Und da hat die Politik bisher, die etablierte Politik, keine richtigen Antworten gefunden. In meinen Augen reicht es nicht, einfach zu sagen, dann müssen wir die AfD verbieten. Ich halte das sogar für kontraproduktiv. Nicht nur wegen des Risikos, dass anschließend nach einem solchen Verbotsverfahren das Verfassungsgericht zu dem Ergebnis kommt, das geht gar nicht, sondern weil darüber auch der Teil der Wählerinnen und Wähler abgeschreckt wird, die sagen, oh guck mal, das ist ja der Beweis dafür, dass wir keine funktionierende Demokratie in Deutschland haben. Und nun versuchen die angeblichen Demokraten oder die sich so aufspielen, das dadurch durchzusetzen, dass sie eine Partei verbieten, weil sie einen Teil ihrer Wählerschaft davon abhalten will, diese Partei zu wählen. Das hat, glaube ich, eher einen kontraproduktiven Effekt.
Ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs ein Gespräch von Ihnen angeguckt mit Ihrem Freund und Altkanzler Helmut Schmidt, das Sie 2010 geführt haben. Und in dem Gespräch haben Sie sich schon Sorgen gemacht und haben gesagt, es könnte sein, dass die Volksparteien eines Tages Parteien ohne Volk sein könnten. 2010, vor 15 Jahren. Da haben Sie ja schon einiges kommen sehen. Hätten nicht auch Sie da in irgendeiner Form versuchen können, mehr gegenzusteuern?
Ja, es ist immer schwierig, in einem solchen Gespräch dann eine Frage so zu beantworten, dass die als Eitel oder Besserwisserei empfunden wird. Aber ich kann mich erinnern, dass ich 2017 ein Buch geschrieben habe mit dem natürlich erschreckenden Titel für meine eigene Partei, Das Elend der Sozialdemokratie. Und da befasst sich ein weiter Teil damit, dass man aufpassen muss, dass auch die SPD und die anderen demokratischen Parteien sich nicht zu selbstreferenziellen Systemen entwickeln. Und nicht mehr den Bezug haben zu den Wählerinnen und Wählern und ihrer Wahrnehmung von Realität. Dann sind wir wieder bei der Beschreibungsangst. Das heißt, dass eines Tages diese Delegiertenkonferenzen zum Haupternstfall oder zum Ernstfall der Politiker werden und nicht die Begegnung mit dem Wähler und der Wählerin. Das hat uns damals schon ziemlich beschäftigt. Das heißt, die Abkopplung dieser demokratischen Parteien von der großen Wählerschaft, indem sie sich in der Tat mehr mit sich selbst beschäftigen, als mit den konkreten Anliegen und Sorgen einer Mehrheitsgesellschaft.
In diesem Gespräch haben Sie auch mit Helmut Schmidt darüber gesprochen, was Außenpolitik und Wirtschaftspolitik miteinander zu tun haben. Helmut Schmidt hat gesagt, Wirtschaftspolitik ist immer auch Außenpolitik. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Absage unseres Außenministers Wadefuhl diese Woche seiner China-Reise? War das richtig, da zu sagen, nein, unter diesen Umständen komme ich nicht? Oder müssen wir in dieser momentanen wirtschaftlichen, auch internationalen wirtschaftlichen Situation nicht doch auch auf China zugehen?
Ich habe Herrn Wadefuhl eher verstanden, weil offenbar aus China seine protokollarische Behandlung so weit runtergeschraubt worden ist als eine Art Bestrafung über das, was er kritisch über China gesagt hat. Mhm. Und das darf sich kein deutscher Politiker gefallen lassen. Insofern finde ich die Konsequenz dann nur richtig. Ich fürchte allerdings, dass so ähnlich wie die deutsche Russlandpolitik der letzten 10, 15 Jahre im Augenblick auch die deutsche China-Politik zu einem Versagen führt. Das heißt, dass wir China nie richtig eingeschätzt haben und dass es einer ganz anderen gemeinsamen europäischen Haltung bedarf, um mit China und auch den dortigen politischen Tendenzen eine Art Suprematie zu gewinnen, Erpressungspotenziale auszulösen, auch wirtschaftlicher Art, Einflusszonen abzustecken, man sich über die Aggressivität dieses Landes politisch und wirtschaftlich nicht weiter täuschen sollte.
Lassen Sie uns zum Ende dieses leicht düsteren Gespräches, zumindest was die Inhalte angeht, Herr Steinbrück, noch mal ganz kurz auf etwas, wie ich finde, sehr Amüsantes schauen. Sie haben letztes Jahr mit Florian Schröder in einem Theater hier in Bonn einen Kabarettabend gehabt. Und darin haben Sie erneut Ihren Freund Helmut Schmidt zitiert. Zwei dieser Zitate gebe ich Ihnen jetzt am Ende mal zur Auswahl. Es geht um die SPD natürlich. Das erste: Bei uns wird jeder gebraucht, auch zur Abschreckung. Und das zweite: Wir wissen nicht genau wohin, aber das mit voller Kraft. Welches würden Sie sagen, trifft heute am besten auf die SPD zu?
Das zweite.
Wir wissen nicht genau wohin, aber das mit voller Kraft?
Ja. Warum? Das hat er übrigens gesagt bei einem Sommerempfang, als er noch Kanzler war. Es gibt noch zwei weitere Zitate. Also man muss wissen, das hat er natürlich auch aus einer kabarettistischen Haltung gemacht, in einer gewissen Selbstironie im Umgang mit seiner eigenen Partei und ist nicht ganz ernst zu nehmen. Aber in der Tat, also Man hat manchmal bei der SPD den Eindruck, dass sie auf der einen Seite genau weiß, dass der Sozialstaat reformiert werden muss. Das wissen insbesondere die führenden Personen der SPD. Aber dann hat man den Eindruck, dass es eine gewisse Funktionärsschicht gibt, die alles so lassen möchte, wie es ist. Das erleben wir gerade bei denjenigen, die sich kritisch äußern zur Bürgergeldreform und der Überführung wieder in ein Grundeinkommen. Und das macht eine gewisse Uneigentlichkeit der SPD aus.
Schon immer aber.
Schon immer. Und das ist einer der Gründe, warum sie nicht mehr 20, 25, 30% hat.
Nun haben Sie erneut einen Abend mit Florian Schröder vor in diesem Jahr. Im Dezember ist es soweit. Verraten Sie uns schon Ihr Fazit für dieses Jahr?
Nein, das können wir doch nicht vorwegnehmen.
Aber in irgendeiner Form eine Tendenz. Herr Steinbrück, ich gebe Ihnen das Schlusswort.
Nein, ich will gar nicht, dass da irgendwie eine Art pessimistischer oder düsterer Ausblick resultiert aus dem, was wir sagen. Ich glaube, dass dieses Land nach wie vor enorme Potenziale hat. Wir sind nach wie vor die drittgrößte Ökonomie der Welt. Es gibt fantastische wissenschaftliche Einrichtungen. Es gibt eine hervorragend qualifizierte Arbeitnehmerschaft. Es gibt viele mittelständische Unternehmen, die hervorragend sind, auch nach wie vor auf den Auslandsmärkten. Es gibt einen weiten Teil der Bevölkerung, die wissen, dass wir uns anstrengen müssen, um in der Champions League zu spielen. Dass der Sozialstaat und auch der Wohlstand nicht anders zu erreichen ist als über wirtschaftliche Leistung. Und daran muss man anknüpfen. Und dann gewinnen wir auch wieder die Position, die wir lange gehabt haben. Wir haben den Beweis angelegt über die deutsche Wiedervereinigung, auch bei vielen Schwierigkeiten. Wir haben es mit der Agenda 2010 geschafft, die von meiner eigenen Partei eher zu stark diskreditiert worden ist. Wir sind durch manche Krisen gekommen. Also warum nicht auch die jetzigen Probleme, warum die nicht zu bewältigen sein sollen, geht mir nicht in den Sinn.
Also, ein flammendes Plädoyer am Schluss. Per Steinbrück, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke.